Ja, guten Morgen zusammen. Also ich finde, der Gottesdienst, der macht richtig Spaß heute. So viel Freude steckt da drin. Das Wetter spielt auch mit. Und wenn wir so an letzte Woche Sonntag denken, draußen, Wetter war nicht ganz so dolle, aber wir hatten Laubhütten aufgebaut, ne? Konnten wir uns draußen drunter stellen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen in der letzten Woche so waren, wo ihr in einer Laubhütte, geistlich gesehen vielleicht in einer Schutzhütte, gesessen habt, unter dem Schutz des Herrn gewesen seid. Dafür dürfen wir dankbar sein. Und heute ist ein Tag der Freude, der 8. Tag des Laubhüttenfestes. Da sind wir ja heute in unserer Predigtreihe angekommen beim Laubhüttenfest. Das ist ein Tag der Freude und ich glaube, das haben wir heute schon so ein bisschen gespürt. Ich verstehe gar nicht, warum bei den Juden spielt die Zitrone mit Freude auch eine Rolle. Werden wir gleich was zu hören. Hast du mal eine Zitrone gebissen? Ich glaube, Freude ist da nicht so dolle. Orange schmeckt irgendwie besser. Aber bei den Juden ist es halt die Zitrone. So mag es dann sein. So, achso, ich habe ja noch hier Technik. Die begeistert. Und dann kann man die hoffentlich. Ah, genau. Ich wollte zunächst mit uns mal kurz zurückschauen. Wir sind heute beim 7. Fest von den 7 Festen, die in 3. Mose stehen, die Gott seinem Volk aufgetragen hat. Die erste Gruppe beinhaltet die ersten 4, die Frühjahrsfeste. Und diese finden in kurzen Abständen dicht aufeinanderfolgend statt, innerhalb von etwa 50 Tagen. Das Pascha-Fest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrüchte und das Wochenfest Pfingsten. An diesen Tagen haben wir jeweils die Predigt gehört und ungefähr so, das ist immer der Zeitraum gewesen, wo die Juden das Fest auch so feiern. Dann kam eine Pause von knapp 4 Monaten und dann kommen die letzten 3 Feste, die im Herbst stattfinden. Posaunenfest, Versöhnungstag, hatte der Burkhard zuletzt gepredigt und dann heute das Laubhüttenfest. Genau. So, und dann folgt noch das Lichterfest, das Chanukka. Da haben wir im November einen Bruder aus Breckerfeld hier. Genau. Ja, die erste Gruppe von den ersten 4 Festen erinnern uns an das erste Kommen des Herrn Jesus. Und die letzten 3 erinnern, also Posaunenblasen, Yom Kippur und Sukkot, erinnern an das zweite Kommen unseres Herrn Jesus. Ja, ich weiß nicht, also mir ist es so ergangen in den letzten Monaten, seitdem wir diese Predigten hören, das hat mir richtig Freude gemacht. Und im Februar hatten wir schon angefangen, ihr erinnert euch noch an das Purimfest auch. Immer wenn der Name Haman kam, ja, durfte man mal so richtig Rabatz machen zu Hause. Das war ja noch leider in Online-Zeiten. Ich glaube, so manch eine Wohnzimmereinrichtung hat das vielleicht nicht überlebt. Aber die Juden freuen sich halt über diese Dinge und ist doch auch schön. Ja, und wir durften sehr viel lernen über das Volk der Juden, über Hintergründe zu den Festen im Alten Testament, zum verheißenen Messias, diese Zusammenhänge, Jesus Christus. Wir durften lernen über unsere Geschwister, die Jüdischen in Adam oder aber auch die Geschwister in Jesus. Und das Beste ist, ein Bruder in Jesus und Adam, der dann auch Jude ist, wie Arnold Fruchtenbaum. Und ich glaube, von dem durften wir auch eine ganze Menge lernen. Das fanden wir auch, oder fand ich auch ganz persönlich sehr bereichernd, habe da viel gelesen und bin da sehr begeistert. Wir hatten den Arnold Fruchtenbaum ja auch schon in der Hebräer-Reihe. Ja, lasst uns mal zusammen einfach mal so ein paar Laubhütten anschauen, wie sie denn vielleicht so aussehen könnten. Habe ich alle mal so aus dem Internet rausgezogen. Wichtig, so sind diese Palmzweige, eine offene Struktur. Das heißt, man sitzt da auf seinem Balkon, Terrasse und bedeckt das dann so ein wenig mit Zweigen, Laub, Palmen, wie auch immer. Hat so diesen provisorischen Charakter. Ob das wirklich eine Schutzhütte ist bei Sturm, ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber so kann man es auch machen, etwas modernere Variante, ähnlich wie unsere Pavillons von letzter Woche. Ein bisschen unscharf. Oder so halt. Ich glaube, das kann man nicht wirklich als Schutzhütte betrachten, so von der Struktur her. Aber genauso ist eine Laubhütte gewollt. Oder eben so, wie am Baumarkt fast, ne? Ich fand das witzig, ne? Wenn man mal so eine Wohnreihe irgendwo hat und jeder hat da so seine Laubhütte, Also ein Rettungswagen kommt da nicht mehr wirklich durch. Ja, Grundlagen. Das ist der bekannte Vers. Oder zunächst noch kurz, lass mich das vorher noch sagen. Das Fest, das Laubhüttenfest, wird auch gerne einfach nur das Fest genannt. Und jeder wusste, wenn man von dem Fest sprach, ach, das ist das Laubhüttenfest. Das ist auch was Besonderes, wenn man nur einfach sagt, ach, das Fest. Und jeder wusste, das ist was ganz Besonderes. Ein Fest der Freude. Das ist was einfach super klasse, ist das. Das wurde auch Sukkot genannt. Das ist einfach das hebräische Wort für Laubhütte, eben in der Mehrzahl. Und wir lesen auch in der Bibel in Nehemia 8, dass die Juden dieses Fest erstmals wieder gefeiert hatten seit den Tagen Josuas, nachdem sie die Mauer fertiggestellt hatten und Gesetz komplett gelesen hatten. Und sie taten es mit großer Freude. Das ist wichtig, die Freude, was das Laubhüttenfest auch immer wieder ausdrücken soll. Warum die Juden das Fest knapp 1000 Jahre nicht gefeiert haben, sagt uns die Bibel nicht. Sollte ja eine ewige Ordnung eigentlich sein. Jetzt schauen wir uns das mal an, was Gott sagt. Rede zu den Söhnen Israels. Am 15. Tag des siebten Monats ist das Fest der Laubhütten. 7 Tage für den Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Haben wir letzte Woche gehabt, ne? Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am 8. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Ich springe auf Vers 49. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln. Und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, ihr Lieben, ich mag dieses Fest sehr, weil da steckt eine ganze Menge drin. Ich bin auch ein Pyromane, ich mache gern Feuer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Wenn so schöne laue Abendnächte und so ein bisschen gegrillt und anschließend Holzscheiter aufs Feuer. Ne? Das macht richtig Laune. Also das ist für mich auch ein Ausdruck der Freude. Und wenn ich sowas mal 7 Tage am Stück machen darf, ja, herrlich. Ne? Aber ich finde auch die Ruhe toll, mal nicht arbeiten, ist auch schön. Also von daher ist das auch für mich so erstmal so rein äußerlich, hat mich sehr gut angesprochen. Nee, die Zitrone beißen, das bin ich jetzt nicht so. Ich möchte auch nicht unbedingt wirklich eine ganze Woche in so einer Laubhütte wohnen. Auch das könnte uns im Bergischen etwas frisch werden, vor allem im Herbst. Ja, wie schauten denn damals so die Laubhütten aus? Jetzt haben wir mal so ein paar welche gesehen und was hat das so ein bisschen von der Bedeutung her? Und jetzt mache ich mal so einen kleinen Abschnitt aus dem Arnold Fruchtenbaum, was er so erzählt. Das fand ich sehr spannend. Die Wände der Hütten müssen entweder aus Holz oder Leinwand gemacht werden und es darf kein stabiler Aufbau sein. Es soll einen leichten und unsicheren Aufbau haben und damit das Gefühl zu vermitteln, dass dies nur ein vorläufiger Ort ist. Es erinnerte die Juden an die Unsicherheit in der Wüste. Das Dach sollte aus Zweigen gemacht werden. Die Zweige mussten dicht genug sein, sodass es mehr Schatten als Sonne im Innern gab, aber sie durften nicht so dicht sein, dass man durch das Dach die Sterne nicht mehr sehen konnte. Und das Innere der Hütte wurde mit Früchten und Nüssen und anderen Dingen ausgeschmückt. Das zweite Hauptsymbol wird im Hebräischen Lulav genannt. Es ist ein Halter mit 6 Zweigen darin, einem Palmzweig, 2 Weidenzweigen und 3 Myrtenzweigen. Und diese 6 Zweige wurden in der rechten Hand gehalten und dann in alle Richtungen geschwungen, nach vorne und nach hinten, seitwärts und nach oben und nach unten. Naja. wenn man sie zur Seite schwang, geschah dies, um starken Wind zurückzuhalten. Ne? Wir bergischen starker Wind, ne? Könnten wir uns auch, der die Ernte zerstören könnte. Ist ja auch wichtig, die Juden brauchten auch immer die Ernte. Indem man sie nach oben oder nach unten schwang, wollte man schweren Regen abhalten. Denn wenn der Regen zu heftig wäre, würde die Ernte weggespült werden. Ja, und das Schwingen dient außerdem dazu, Gott an seine Verheißung zu erinnern, dass, wenn das Königreich wieder aufgerichtet wird, die Bäume des Feldes in die Hände klatschen werden. Stelle ich mir auch spannend vor, ne? Wenn Bäume in die Hände klatschen. Das dritte Hauptsymbol ist die Zitronenfrucht. Es stellt die Frucht des verheißenen Landes dar. Es ist das bedeutsamste der vier Gegenstände, weil es sowohl Duft als auch Geschmack hat. Fand ich also ganz interessant, wie der Fruchtenbaum das so lebendig darstellen kann. Die lasen tatsächlich, hat man auch gerade gehört, das Buch der Prediger während der Zeit des Laubhüttenfestes. Ja, und eine andere Sache ist, dass sie auch beten sollten, dass es nicht regnet. Nein, andersherum. Ha, das ist bei uns so, wie letzte Woche. Nein, die Juden müssen nämlich beten, dass es regnet, wegen der Ernte. Ja. Und dann war so eine Frage, die man so einem Rabbi mal gestellt hat, ja, warum beten wir denn nicht eigentlich schon am ersten Tag dafür, dass es regnet? Ja, meinte er, es könnte ja sein, dass Gott erhört und dann regnet schon am ersten Tag und dann ist der Rest des Laubhüttenfests ja überflüssig. Also beten wir am letzten Tag erst für Regen. Das ist so die Logik, die dahinter steckt. So viel mal zu Fruchtenbaum. Ich habe mir drei wesentliche Bedeutungen, die für mich so ins Auge gesprungen sind, mal herausgefiltert. Und das ist das erste für mich, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, müsst ihr euch überlegen, die Pilgerschaft. Das sagt Gott ja auch im dritten Mose. Die Laubhütte sollte ja die Juden daran erinnern, dass Gott sie nach der Knechtschaft in Ägypten über 40 Jahre auf ihrer Pilgerschaft in zerbrechlichen Laubhütten hat wohnen lassen. Auf dem Weg nach Kanaan, dem verheißenen Land. Das Dach sollte halt so gefertigt sein, dass man durchgucken konnte. Man konnte bei Nacht die Feuersäule sehen und bei Tag die Wolkensäule. Ja, das war wichtig, wenn die Herrlichkeit, wenn der Herr weitergeht, mussten sie es sehen und dann folgen. So, und deswegen musste diese Hütte so beschaffen sein. Konnte dann schnell alles zusammenpacken und Gott folgen. Ja, und dann fand ich auch spannend, für 2 Millionen Menschen hat Gott in der Wüste das Material für die Laubhütten zur Verfügung gestellt. Es war immer da. Ja, das erinnert mich daran, Gott versorgt uns. Gott versorgt dich und mich auf dem Weg nach Kanaan zum verheißenen Land. Und wir wissen, dass die Schuhe nicht kaputt gegangen sind. Ja, das, all diese Dinge. Und ich finde, das ist eine Gnade. Und in der Wüste 40 Jahre lang Material zu haben für 2 Millionen Menschen. Wow. Ja, und wir als Christen sind ja auch auf Pilgerschaft in dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels, die aber noch in dieser Welt wandeln. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, dürfen wir in Hebräer lesen, 13. Wir sind auf der Reise ins himmlische Jerusalem und das sollte uns immer im Bewusstsein sein. Und wir sollten uns nicht so sehr an materielle Dinge hängen. Wir müssen loslassen können. Ja, wie Paulus das sagt, ich erachte alles als Dreck, wenn ich das mit der Gegenwart Gottes, mit dem Sein beim Herrn Jesus gegenüberstelle. So ein festes weltliches Haus um uns herum, was wir nicht so schnell abbauen können wie eine Laubhütte, geistlich gesehen, kann uns auch daran hindern, dem Herrn zu folgen. Ja, wir haben ein dichtes Dach und sehen gar nicht, wenn der Herr weiterzieht. Das kann geistlich gesehen passieren. Wenn wir auf der Couch sitzen, ist das gemütlich und der Auftrag Gottes, sich um die Armen zu kümmern vielleicht, um Witwen und Waisen, geht auch an uns vorüber. Und wie traurig ist das, wenn unsere Aufträge an uns vorübergehen, weil wir nicht hochkommen. Dabei sollten wir doch eigentlich immer dem Lamm folgen, wohin immer es auch geht. Ein Lieblingsvers von mir aus der Bibel, Offenbarung 14. Ja, und wir sollten uns, wie gesagt, auch hier der Gnade bewusst sein, dass Gott uns immer alles gibt, was wir zum Pilgern benötigen. Ja? Schuhe, Rucksack, Stock, was du auch immer im geistlichen Sinne brauchst, der Herr gibt es uns. Das ist nochmal 3. Mose 23, wo Gott sagt, warum sollen sie das Laubhüttenfest feiern? Weil er sie darin hat wohnen lassen. 40 Jahre, 2 Millionen Menschen, alles da, alles, was sie brauchten. Übrigens ja auch Essen und Trinken, Wasser aus dem Felsen, all diese Dinge, ihr wisst das. Eine zweite Bedeutung, wo ihr vielleicht sagt, was hat das damit zu tun? Wasser und Licht. Na? Aber ich kann es aufklären, hoffe ich. Oder die Bibel klärt es auf. Und zwar, der Jesus selbst war auch mal auf dem Laubhüttenfest vor knapp 2000 Jahren. Und Johannes hat davon berichtet. Ich lese mal vor. Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Nachdem Jesus das gesagt hatte, der Tag ging so weiter, am frühen Morgen dann danach war diese Szene, wo die Juden, die Pharisäer, eine Frau vorgeführt hatten, die gesündigt hatte, als Prostituierte oder wie auch immer, aber ihr wisst das. Und Jesus schrieb im Sand und wer von euch werfe den ersten Stein? Das ist die Geschichte, die danach folgte. Und dann ging es weiter und Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was hat das jetzt alles mit dem Laubhüttenfest zu tun, fragst du dich immer noch. Der Jesus hatte zuvor seinen Brüdern und Schwestern erzählt, an der Familie, ne, geht ihr mal zum Laubhüttenfest, ich muss da jetzt nicht hin, macht ihr mal. Und die gingen dann auch zum ersten Tag des Laubhüttenfestes dahin und der Jesus, nüsch. Er ist dann aber dann später doch gegangen. Und er trat erst auf am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Während der Zeit Jesu auf Erden gab es nämlich zwei besondere Zeremonien. Fruchtenbaum erzählt das auch wieder sehr schön. Die erste bestand nämlich im Ausgießen des Wassers. Die Priester kamen vom Tempel herunter an dem Teich von Siloa, auch den kennen wir. Sie füllten Krüge mit dem Wasser und marschierten damit zurück zum Tempel und durch den äußeren Bereich in den inneren Bereich. Und vom äußeren Bereich zum inneren Bereich gab es 15 Stufen. Wenn sie auf der ersten Stufe standen, sangen sie Psalm 120. Also ihr merkt, das hat viel mit Freude zu tun. Ja? Und auf der zweiten Stufe 121 und so weiter bis Psalm 134. Dann traten sie in den inneren Bereich ein und beim Altar gossen sie das Wasser aus. Und dem Ausgießen des Wassers folgte ein großer Jubel. Der Talmud sagt, jemand, der diese große Freude beim Ausgießen des Wassers noch nie gesehen hat, hat in seinem ganzen Leben noch nie große Freude gesehen. Das müssten wir eigentlich alles zusammenpacken. Wir fahren nach Israel und schauen uns das mal an. Die Rabbiner sagten, dass das Ausgießen des Wassers ein Sinnbild der Ausgießung des Heiligen Geistes darstellt. Und jetzt offenbar zu diesem Augenblick, als das geschieht, redet Jesus zu den Menschen, dass sie zu ihm kommen sollen und von ihm trinken sollen. Und wer an ihn glaube, aus ihm werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jesus kündigt hier an, dass die Gläubigen in Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt werden und dass sie durch den Heiligen Geist selbst Kanäle der Liebe Gottes werden. Schauen wir kurz auf die Psalmen 120 bis 134. Diese Psalmen sind überschrieben mit Wallfahrtslied von unterschiedlichen Autoren. Psalm 120 beginnt mit dem Hilfeschrei in der Not und der Hilfe Gottes. Psalm 134 ruft alle Gläubigen zum Preisen des Herrn auf. Auf, preist den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus. Er, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Psalm, den die auf der letzten Stufe voller großer Freude und dann schütten sie das Wasser aus. Also das muss ein ergreifender, fröhlicher Moment sein. Ja, und das ist der nächste Aspekt, der mir wichtig wurde. Wenn wir, wenn ich, wenn du dich auf deinen Lebensstufen, ob es 15 sind oder wie viel auch immer, fortbewegst, Stufe für Stufe dem ewigen Ziel, Kanaan, himmlischen Jerusalem entgegen, ist das für dich nur ein beschwerlicher Weg? Ja, es gibt hier auch beschwerliche Wege zu gehen. Oder ist es eine Wallfahrt? Dürfen wir das als Wallfahrt empfinden, zumindest mal geistlich gesehen? Unser Leben sollte doch geistlich gesehen eine wahre Freude, eine wahre Wallfahrt sein, in dem Wissen, dass durch den Heiligen Geist der Vater und der Sohn in uns Wohnung genommen haben. Ja, fließen aus uns Ströme des lebendigen Wassers oder Zitrone, bittere Galle? Auch das gibt Christen, kommt bittere Galle oder Zitrone. Ja, da ist das Lächeln wo. Das gibt's. Ist deine Freude am Herrn ansteckend oder homöopathisch? Ja, und auch aus dir und mir sollten Ströme des lebendigen Wassers fließen. Gott gießt doch seine Liebe in Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns aus. Römer 5, Vers 5. Und der Becher dieser Liebe läuft über. Gott kann nämlich eins tatsächlich nicht: zu wenig Liebe geben. Das kann er nicht. Er gibt immer zu viel. Und das, was überläuft, dürfen wir weitergeben. Das ist das Prinzip. Wir dürfen Kanal seiner Liebe sein. Wir dürfen Zeugnis geben, dass andere zum lebendigen Glauben kommen. Und wir können Gott preisen und ihm danken dafür. Das Laubhüttenfest sollte uns auch dazu ermutigen, allzeit dem Herrn zu preisen, sich an ihm zu freuen und daran, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die zweite Zeremonie war das Anzünden der Lichter. Im ganzen Tempelgelände, sowohl im äußeren wie im inneren Bereich, gab es viele Leuchter. Jeder Leuchter hatte 4 Lichter. Gegen Abend zündeten sie all diese Lichter an, also an dem 8. Tag. Und so schien eine Lichtfülle aus dem Tempelgelände heraus. Der Talmud sagt, dass es so viel Licht gab, dass jeder Hof in ganz Jerusalem von dieser Lichtfülle aus dem Tempel erleuchtet wurde. Und die Rabbiner deuteten dies als Sinnbild für die sichtbare Herrlichkeit Gottes. Dies geschah am Abend des letzten Tags des Festes. Und diesen Zeitpunkt nutzte jetzt unser Herr Jesus, diesen Vers zu sagen: ich bin das Licht der Welt. Wir hatten unsere Predigtreihe zu den Ich Bin-Worten unseres Herrn. Und wir werden sicherlich auch zum Thema Licht noch beim Chanukka-Fest etwas hören, weil da geht es auch um Licht. Ich möchte das jetzt nicht vorgreifen. Aber es geht um die manifestierte Gegenwart Gottes. Zwischen Wasser und Licht hatte Jesus einer sündigen Frau die Sünden vergeben. Und er hat damit auch bezeugt, durch Wasser, Licht und Sünden vergeben, dass er der lebendige Gott ist. Und das hat er den Juden gesagt. Er hat Zeugnis gegeben von sich in aller Öffentlichkeit, dass er der Sohn Gottes ist. Das verbindet Jesus mit dem Laubhüttenfest und wir nach dem ersten Kommen des Herrn Jesus. Kommen wir zur dritten Bedeutung: die Wiederaufrichtung der Hütte Davids. Wasser und Licht auch nach dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus. Es geht weiter mit Wasser und Licht und mit dem messianischen Reich. In Amos 9 finden wir diese Verse. Ich lese nicht alles vor, keine Angst. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Und dann vielleicht Vers 15, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Hier verheißt Gott seinem Volk, dass er dieses Volk Israel wiederherstellen wird und es dann niemals mehr vertreiben wird. Die Feinde Israels werden vernichtet, der Thron Davids wird wieder aufgerichtet, der Messias wird herrschen. Das verbinden die Juden mit dem Laubhüttenfest als Symbol. Die Juden hatten, manche Juden, die den Herrn Jesus erkannten und auch gedacht hatten, das könnte doch der Messias sein, hatten mit diesen Voraussagen über den Messias doch überlegt. Wenn das doch jetzt der Messias ist und wir haben Verheißungen über den Messias, wenn er kommt, richtet er sein Reich auf. Sie bezogen sich, oder auch Johannes der Täufer hat ja auch gefragt, Herr, müssen wir auf einen anderen warten? Er bezog sich auf Jesaja 35, Blinde werden sehend, Taube werden hörend, das Reich Gottes wird wieder aufgerichtet sozusagen. Auch Petrus hatte daran gedacht, als er die Verherrlichung des Herrn Jesus sah auf dem Berg und Mose und Elia dazu kamen. Er wollte Hütten bauen. Die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem, eine Woche vor seinem Tod, den Sonntag vorher, kamen mit Palmzweigen. Sie wollten den König huldigen. Sie haben gedacht, die Hütte Davids ist doch Logo. Jetzt kommt die Hütte Davids. Sie konnten das nicht erkennen, dass zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus noch Golgatha liegen musste und viele Dinge mit dem Reich Gottes sich erst mit dem zweiten Kommen oder nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus erfüllen würden. Wir dürfen das heute wissen. Wir haben die ganze Bibel. Wir haben den Heiligen Geist. Lasst uns noch ein wenig schmökern, studieren. Einige Verse, keine Angst, nicht alles komplett vorlesen. Jetzt kriege ich Ärger mit meiner Frau, wenn ich es zu lange mache. Zacharja 14. Lesen wir einfach nur mal Vers 16. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Die Nationen, spannend. Etwas weiter unter Vers 18, das wird eine Plage sein für sie. Also die übrig gebliebenen von allen Heidenvölkern, nachdem der Herr Jesus das zweite Mal wiedergekommen ist und das messianische Reich aufrichtet für 1000 Jahre, werden die Nationen auch 1000 Jahre lang das Laubhüttenfest feiern müssen. Wieder 1000 Jahre. Wir haben eben gehört, dass zwischen Josua und Nehemia waren auch 1000 Jahre, wurde das Fest nicht gefeiert. Jetzt feiern es die Nationen als Plage. Ja, und unter dem Gesetz des messianischen Königreichs wird es also verpflichtend sein für alle Nationen. Es wird eine Plage sein. Eigentlich ist das Laubhüttenfest ja ein Fest der Freude, weil es folgt auf die Trübsalzeit, das messianische Reich. Und so wird das messianische Reich eine Zeit der großen Freude sein. Lasst uns noch ein wenig weiter schauen. Wir werden immer mal wieder das Wort Laub hören oder Hütte. Jetzt hören wir das Wort Laubdach. Jesaja 4. Ich fange mal vorne an. An jedem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Darauf haben sich die Juden gefreut. Das empfinden sie mit dem messianischen Reich. Und es wird geschehen, während Zion übrig geblieben und während Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Herrlich. Das wollen die Juden. Das ist das, warum sie ins tausendjährige Reich wollen. Sie wollen aufgeschrieben sein fürs Leben in Jerusalem. Jetzt Vers 6. Ah, hier reden wir noch vom Schutzdach in Vers 5 am Ende und dann Vers 6. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag und vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Schauen wir noch etwas weiter. Jetzt erinnert uns dieser Vers aus Zacharja 14,3 wieder an Wasser. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jede Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Etwas weiter. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Das zweite Kommen Jesu. Und dann Vers 8. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Wunderbare Verheißungen für das tausendjährige Reich. Da freuen sich die Juden drauf. Darum geht es beim tausendjährigen Reich. Wir finden auch in Joel 3 und wiederholt in der Apostelgeschichte einen Vers, der auch symbolisiert das Ausgießen des Wassers, des Heiligen Geistes. Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Ja, hier werden Menschen vom Heiligen Geist erfüllt und sie geben das weiter, was der Geist in ihre Herzen gibt. Und sie können das Wort auslegen, sie können weissagen, sie können andere inspirieren, zum Herrn führen. Wie wunderbar ist das? Das Ausgießen des Wassers. Oder hier Jesaja 12. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. All das ist ein Sinnbild für Wasser ausgießen des Heiligen Geistes, verbunden mit dem tausendjährigen Reich. Und dann habe ich noch den Jesaja 35 hier unten. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das Dürreland zu Wasserquellen. Somit erfüllen sich die Prophezeiungen, oder die Prophezeiung vom Herrn Jesus, dass das Wasser ausgegossen wird. Jesus selbst auf dem Laubhüttenfest hat es prophezeit. Es erfüllt sich auch, nicht nur in uns, jetzt schon heute, sondern auch im tausendjährigen Reich. Hier werden die Juden, zu denen Jesus ja gesprochen hat, selbst zu Quellen des Heiligen Geistes. Und auch die Prophezeiung in Bezug auf seine Erklärung, er sei das Licht. Auch dazu gibt es eine Erfüllung nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Jesus ist das Licht, nämlich im himmlischen Jerusalem und dem Ende des tausendjährigen Reiches. In der Offenbarung, Kapitel 21, Verse 23, finden wir eine Aussage zum himmlischen Jerusalem. Hier bedarf es nämlich keiner Sonne oder eines Mondes, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und ihre Lampe ist das Lamm. Wunderschön. Und ich fasse auch schon zusammen. Also die Laubhütte soll die Juden an die Pilgerschaft erinnern. Jetzt kann man erstmal quer lesen oder von oben nach unten. Wir machen mal quer. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir auf dieser Weltkugel auch nur Pilger sind, auf dem Weg in den Himmel, dessen Bürger wir aber jetzt schon sind. Das Fest erinnert daran, dass der Heilige Geist auf die Gläubigen ausgegossen worden ist und im tausendjährigen Reich wieder ausgegossen werden wird. Und wir sollen für die Menschen auch heute die Quelle des Heiligen Geistes sein, der sie dann zu Jesus Christus führt. Also der Heilige Geist führt sie zu Christus, nicht wir. Sukkot erinnert daran, dass der Messias die einzig lohnende Lichtquelle darstellt, schon jetzt und erst recht im himmlischen Jerusalem nach dem tausendjährigen Reich. In diesem Licht sollen die Gläubigen wandeln, fern der Finsternis. Ja, und wir sollen den Menschen auch heute schon Licht sein und im Lichte Jesu unser Leben leben, darin wandeln. Das Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude. Philipper 4, Vers 4, freut euch alle Zeit und nochmal freut euch. Ja, ist einfach herrlich, ist ein Fest der Freude. Und die Juden verbinden so viel damit. Und ich glaube, wir dürfen damit auch ganz viel verbinden, wenn wir das Laubhüttenfest geistlich übertragen auf uns. Und möchte mit uns beten zum Abschluss. Wer kann,